Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. Ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies and please welcome from Berlin, wearing number 47, Tom Kanzuk. Servus, Tom.
Moin. Ich komme mir mal vor wie ein Boxer, wenn du mich so ankündigst.
Nee, der Sniper.
Der Sniper?
Der Sniper von Berlin.
Wie so Brent Burns als Verteidiger.
Genau, ein bisschen weniger Bart.
Deutlich weniger Bart.
Ein bisschen mehr Zähne. Deutlich mehr Zähne.
Ja, auch.
Genau, fast so guter Eishockeyspieler.
Aber ähnlich großer Star Wars-Fan wahrscheinlich.
Ah, wahrscheinlich. Du bist ja eher Stay at Home und Brent Burns ist ja dann doch eher offensiv denkend, oder? Also bei Brent Burns weiß ich es nicht, aber bei dir weiß ich es, dass du Stay at Home bist.
Ich durfte letztens als Stürmer spielen. Und grandios unser Team gleich mal in Führung geschossen. Ja, Bauerntrick, Rebound, verwandelt. Ganz
du,
groß.
Du selber den Wraparound oder den?
Ja.
Okay, selber Wraparound, dann noch Rebound rein. Okay, Also ein dreckiges praktisch.
Wie ein großer.
Ja. So eins, was man in der zweiten Verlängerung der Playoffs schießen könnte.
Ja, oder dritte oder vierte, je nachdem. So als Berliner wahrscheinlich die fünfte oder sechste.
Klassischer Overtime-Winner. Dreckig. Ja. Wenn bei den anderen nichts mehr geht, wenn die Kraft schwindet, wenn die Beine nicht mehr mitmachen, dann kommt Kanzuk. Aus dem eigenen Drittel raus.
Vorher,
Haustür zu Haustür.
Ausgeruht.
Genau, über die linke Seite mit Tempo. Du bist Linksschütze, du bist Rechtsschütze.
Ich bin Linksschütze.
Linksschütze über die linke Seite mit Tempo. So à la Jeremy Dana. Dann einmal rum um die Hütte und dann den ersten hatte noch der Goalie im kurzen Eck und der Rebound dann einfach top shelf. Where mommy hides the cookies.
Ja, so ungefähr.
Schön.
Ja. So ein bisschen Jubel dann wie Ovi.
Wie Ovi. Gegen die Bande gehüpft oder was?
Ja, über die Bande rüber. Wir haben kein Plexiglas. Bei uns nur Netz.
Okay. Ihr habt kein Plexiglas. Habt ihr ein Outdoor-Rink eigentlich oder ist das ein Indoor?
Er ist Indoor.
Ist tatsächlich also auch ein Netz oder ist das so ein festes Gitternetz dann?
Nee, so ein Stoffnetz. Halt eigentlich wie die Fangnetze über dem Tor.
Okay. Oh, das ist aber doch auch, also dann darfst du eigentlich gar nicht mehr Körperkontakt spielen, oder? Sonst checkst du ja den anderen über die Bande drüber.
Ja, wir spielen an sich Inline-Hockey-Regeln an der Bande und wenn halt mal Open-Ice ein Hit passiert, dann ist das okay.
Ist immer okay, darf wenn halt Open-Ice was sein. Passiert.
Ja, wenn ich in der Verteidigung spiele, passiert das ab und zu.
Schön. So ein bisschen über die DL-Playoffs sprechen.
Gerne.
Ist halt momentan so das Thema. Echt auch teilweise jetzt Rückmeldungen bekommen, auch mal über Twitter oder in den Kommentaren, was wir noch ansprechen könnten. Also wir sind da ja offen, aber wir sind da jetzt gerade echt voll im DL-Playoff-Modus und alles andere schieben wir so ein bisschen jetzt weg und besprechen es dann, wenn die DL-Playoffs vorbei sind, oder? Wobei dann gehen ja die NHL-Playoffs los und dann ist ja Weltmeisterschaft auch noch und dann ist irgendwann, dann sprechen wir über Inline-Hockey irgendwann im Juli und August.
Ich glaube auch nicht. Dann ist ja noch Draft, Expansion genau. Draft, Vegas.
Boah, für Expansion Draft habe ich echt schon eine gute Idee. Da gibt, hast du mal geschaut, auf Cap Friendly gibt es so eine Möglichkeit, ja. Die ja praktisch das Vegas-Team zusammenzustellen. Wobei das jetzt noch nicht ganz so cool ist, weil noch nicht die Protected Players eingetragen sind, oder?
Also es ist momentan jetzt, kannst du selber halt protecten. Kannst ja, halt sagen, genau. Ich behalte die Spieler.
Ja, aber dann ist es
halt
witzlos.
Alle 30 Teams durchgehen.
Dann ist es fast ein bisschen witzlos. Ja. Das wäre immer so ein guter Fantasy-Draft, finde ich. Wenn feststeht, wer wen protected, dass wir dann uns ein Vegas-Team zusammen draften.
Das wird aber eine lange Ausgabe dann.
Das wird eine lange Ausgabe, das stimmt. Oder halt so, wir machen es vorher schon mal und stellen es dann vor, das Team. Irgendwie in die Richtung. Da wir können ja dann NHL, geht ja dann nochmal ab. Ich habe am Wochenende habe ich Predators gegen Wild am Samstag. Da können wir vielleicht hinten raus nochmal sprechen. Wir hatten ja mal über die Minnesota Wild gesprochen. Dann kannst du vielleicht mal erklären, warum es momentan überhaupt nicht mehr läuft.
Ja.
Aber lass uns mit den DL-Playoffs fangen. Soll ich dir mal so ein paar, Gedanken reinwerfen? Einfach mal übergeordnet. Ja. Und da können wir uns dann so ein bisschen abarbeiten. Es steht aktuell 2-1 für München und 2-1 für Wolfsburg. Also einmal der Higher Seed mit München vorne. Zwar das erste Spiel verloren gegen die Eisbären, aber dann 2 Siege in Folge in Berlin. Und auch zu Hause das zweite Spiel, also das zweite Heimspiel gewonnen. Das dann sehr deutlich. Und Wolfsburg ist mit 0-1 in Rückstand geraten, hat dann aber jetzt 2 in Folge gewonnen und der zweite Sieg auf Nürnberger Eis. Also Home Ice Advantage für die Grizzlies. Vielleicht mal am aktuellsten Spiel. Wir nehmen wieder am Donnerstagabend auf. Also am Mittwochabend war Spiel 3 zwischen Nürnberg und Wolfsburg. Da ist mir aufgefallen, dass die Verlängerung brutal schnell war im Vergleich zu den anderen Verlängerungen, die ich gesehen habe, unter anderem der, die es zwischen München und Berlin in Spiel 1 gab. Es waren ja sogar 2 Verlängerungen. Da habe ich mir gedacht, hey, streich das doch. Also für was brauche ich das? Da war einfach die Kraft weg, Scheiben nur noch tief gespielt. Das war ganz anderes Eishockey. Aber Mittwochabend zwischen Wolfsburg und Nürnberg, andersrum, in Nürnberg, da war richtig Gas drin, vor allem von den Wolfsburgern. Und dann gewinnen die das Ding. Also vielleicht, das ist vielleicht so ein Thema, über das wir sprechen können, Verlängerung und wie sie gespielt werden. Dann ein weiteres Thema, In-Game-Adjustments und Game-to-Game-Adjustments. Da würde ich einfach mal so plakativ die These aufstellen. In-Game-Adjustments aktuell von den Mannschaften, die drin ist, am besten bei Wolfsburg, Pavel Groß. Und Game-to-Game-Adjustments bei München, Don Jackson. Auch das wirklich eine Geschichte, die wir vielleicht tatsächlich diskutieren können. Und dann, ja, glaube ich halt weiterhin, dass die eine Serie deutlich wird, einigermaßen deutlich, also maximal 6 Spiele. Und das ist, auch wenn es dir nicht gefällt, München-Berlin. Und die andere, wenn es gut läuft, geht die für Nürnberg, also wenn es gut für Nürnberg läuft, geht die über 7. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Nürnberg ohne in weniger als 7 Spielen diese Serie gewinnt. Sprich jetzt 3 in Folge holt gegen Wolfsburg. Glaube ich nicht. Ich habe noch so ein paar andere Gedanken gehabt, aber die fallen mir jetzt gerade nicht ein, aber die bringe ich dann vielleicht noch. Nur das einfach jetzt mal so als Diskussionspunkte, auf die wir uns irgendwie beziehen können, aber du kannst auch komplett in eine andere Richtung gehen, wenn du willst.
Nee, ich finde es super, weil, also können wir ja mal so kurz transparent machen. Wir haben jetzt, glaube ich, jetzt seit in diesen Playoff-Ausgaben, wo wir uns ja wöchentlich hier treffen, unseren Redaktionsplan in Anführungsstrichen so ein bisschen missachtet und da gar nicht so großartig drin gearbeitet. Nee, ja. Aber jetzt merke ich gerade, der Podcast trägt tatsächlich zu Recht den Namen Hockey Buddies, weil die 3 Punkte, die du angesprochen hast, sind eigentlich tatsächlich auch die Punkte, die ich heute gern besprochen hätte.
Ja, schau, hast du die eingetragen? Ich habe gar nicht so reingeschaut in das Dokument. Ich habe gar nicht reingeschaut. Nee, gar nicht. Ich habe nur
so Notizen.
Ja? Ja, gut, also dann möglicherweise gibt es keine Diskussion, das wäre blöd, aber erzähl mir mal, was du dazu denkst.
Also jetzt, wenn wir ganz spontan erstmal über das Wolfsburg-Nürnberg-Spiel von gestern sprechen, dann ist eigentlich genau das eingetroffen, was wir, also in dem Spiel war es am deutlichsten, was wir letzte Woche in der Vorschau auf die Serie gesagt haben, dass Wolfsburg diese Fähigkeit besitzt, eine Mannschaft so von jetzt auf gleich zu schwächen und denen ihr Spiel aufzudrücken. Also nach dem 3-1 durch Rob Schramp für Nürnberg war halt eigentlich fast nur noch Wolfsburg im Spiel und die haben das dann dominiert bis rein in die Overtime und dann auch völlig zu Recht gewonnen, finde ich.
Ja.
Und das war so auffällig.
Also ich fand auch, also ich meine, der Basti Schwele und der Erik Goldmann haben sie auch angesprochen und das finde ich jetzt schon immer sehr interessant. Also das fand ich auch wirklich gut, dass man da eben dann, dass die beiden dann im dritten Drittel als Nürnberg, als Wolfsburg dann das wieder aufgeholt hat, auch ganz klar erklärt haben, was Wolfsburg anders macht. Nämlich immer den Stretch Guy nach vorne zu stellen oder zwei und einfach weite Pässe von hinten rauszuspielen. Die haben ja auch die Spieler, die sie spielen können. Ja. Haben wir auch letzte Woche nochmal angesprochen. Also vor allem Maldena und Likens. Und irgendwie Nürnberg da dann zumindest keine gute Antwort darauf, also vielleicht gar keine Antwort oder zumindest keine gute Antwort darauf gefunden hat. Und Wolfsburg halt dann zumindest so wieder zurück ins Spiel gekommen ist. Das 3-3, mein Gott, das war halt hinten raus einfach mal draufgewämst und zwar wie. Das war ein brutaler Bums von Fauser. Also das ist natürlich dann auch, sag ich jetzt mal, ein bisschen Glück, der kann noch ein paar Zentimeter höher gehen. Aber ja, ich finde auch, dass sich Wolfsburg dann, ich muss dazu sagen, dass ich halt das Spiel komplett nur ab dem zweiten Drittel gesehen habe, also das erste Drittel, da kann ich jetzt wenig dazu sagen, aber hinten raus hat sich das Wolfsburg schon verdient. Und es sind aber trotzdem, ja, auch da muss man wieder sagen, also ich meine, die Reimer Chance oder sogar Chancen in der Verlängerung waren ja wirklich groß. Wenn da einer sitzt, wenn er ein bisschen platzierter schießt, dann geht's halt genau andersrum und dann können wir jetzt natürlich sagen, ja, klar, Wolfsburg ist da ganz gut wieder zurückgekommen, aber hat halt dann nicht gereicht, weil halt die Nürnberger doch wieder eine Antwort gefunden haben. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Ice Tigers da das dann in der Verlängerung wirklich schlecht gemacht haben. Insgesamt würde ich da aber doch sagen, dass Wolfsburg mehr Druck gemacht hat. Und dann halt auch, also Fauser war für mich schon sehr, sehr entscheidend. Also er macht halt das Tor zum 3-3, gibt den Druck auf Prust, der keinen guten Aufbaupass spielt beim Game-Winner von Haskins. Haskins springt halt da von der Bank aufs Eis und haut den rein. Das sind so Geschichten halt, die dürfen halt in der Verlängerung auch nicht passieren. Ne? Wenn ein Schuss halt dann einfach das Spiel entscheidet, dann musst du dann die Scheibe entweder irgendwie rauschippen oder das anders lösen.
Halt 3-Punkt-Spiel für Brandon Prust. Das ist wirklich ein sehr starkes Tor zum 1-0.
Ja.
Hat die Vorlage zum 2-1 gegeben und die Vorlage für den Overtime-Winner von Haskins.
Das ist aber gemein jetzt. Ja, aber ich fand auch, also somit das beste Spiel, was ich gesehen habe von ihm. Eigentlich. Also bis dahin, bis zu der letzten Aktion halt.
Bis zur letzten Aktion. Und vielleicht die letzte Aktion, hatte die Frage ja gestern schon mal in den Twitter-Raum gestellt, ob das dann vielleicht dazu führt, dass er dann jetzt Spiel 4 auf der Tribüne sitzen darf.
Und kann gut sein. Auch da, ja. Ja, das ist ja eine Geschichte, die auch noch interessant muss. Ist.
Jetzt war es teilweise gnadenlos.
Ja, jetzt war es kurz weg. Er sagt den Satz nochmal zu Ende, sorry. Ich habe dich kurz nicht gehört und die Hörer damit auch nicht. Kann sein, dass das
Brandon Prust... Ich habe gesagt, dass der Coach ist ja dann manchmal gnadenlos.
Ja, genau. Das ist aber auch was Nürnberg und München ja zum Beispiel verbindet. Das ist auch noch eine interessante Geschichte. Genau, das war noch so eine These, die ich im Kopf hatte. Oder eine Geschichte, die ich im Kopf hatte. Es ist halt schon Wahnsinn, was die halt nochmal ändern können am Line-Up. Und bei Berlin und bei Wolfsburg spielen halt die da sind. Also ja. München schmeißt mal schnell Pinisotto zu Spiel 2 rein. Ich habe bei Spiel 1 gehört, der ist halt noch nicht bei 100%. Und glaube ich halt dann, dass er 2 Tage später auch nicht bei 100% ist. Aber es war ja klar, sie brauchen ihn vielleicht. Für den aggressiven Vorcheck, für die Präsenz vor dem Tor hat ja dann auch gut funktioniert in Spiel 2. Dann kannst du mal Jeffrey wieder rausnehmen, du kannst dann auf einmal Kette mal bringen, du kannst dann Leggio wieder auf die Bank setzen, in Spiel 1 oder auf der Tribüne und so weiter. Kannst dann mit 2, 3 wirklich gestandenen DEL-Spielern hin und her spielen. Ähnliches bei Nürnberg. Da war es mir ja im Viertelfinale ehrlich gesagt ein bisschen zu viel gegen Augsburg. Torwart wieder gewechselt, dann Torp wieder auf die Bank, dann Brust, Schramp, immer so rein und raus, Kozak. Aber die haben natürlich auch die Möglichkeit, also klar, also da einen Brust auf die Tribüne zu setzen. Ja, und dann, das ist aber halt auch die Frage, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Also bei München war es bis jetzt ein Vorteil in der Serie, denke ich. Es ist sicherlich auch kein Nachteil, dass du halt als Spieler weißt, du wirst auf jeden Fall gebraucht, du wirst auf jeden Fall diese Serie zu Ende spielen und du hast halt eine klare Aufgabe und musst sie auch erfüllen.
Ja, ich glaube, bei den Spielern in der Tiefe macht das dann weniger was aus. Das sind so die Leute, die wirklich so dritte, vierte Reihe spielen und dann mehr so die Rollenspieler sind, die kann man dann schon mal auswechseln und vielleicht auch anpassen, je nach Situation, was man vielleicht in dem Spiel dann ändern möchte oder anders spielen möchte. Also das sieht man ja auch in der NHL dann teilweise eher noch in den frühen Runden, aber mir fällt spontan dann auch Pittsburgh ein im letzten Jahr, wie sie den Stanley Cup dann gewonnen haben, was für einen Kader sie hatten. Also da war ja das Team halt insgesamt so ausgeglichen. Und da saßen ja dann auch teilweise Leute dann draußen, beziehungsweise wurden dann ein- und ausgewechselt. Also das kann man, glaube ich, schon so machen. Ja. Gerade wenn du die Wahl hast und einen großen Kader und den Luxus erlauben sich nun mal Nürnberg und München. Also schlecht, erstmal schlecht finde ich es nicht. Aber wenn du eine eingespielte Truppe hast, dann würde ich es eher vermeiden.
Ja.
Und wenn Prust halt ein gutes Spiel macht, was er an sich, war es ja ein gutes Spiel von ihm gegen Wolfsburg jetzt gestern, aber es war dann halt in letzter Sekunde war es halt wieder schlecht. Das ist halt die Frage, welcher Eindruck dann am Ende überwiegt und dazu, also welche Entscheidung dann getroffen wird.
Ja, ist halt aber schon auch so ein Spiel mit dem Feuer, glaube ich, wenn du so einen großen Kader hast. Also in München war es ja über die Hauptrunde zum Beispiel so, dass nie alle fit waren. Also mal ein Pinisotto verletzt eine gewisse Zeit, mal ein Mauer nicht da, mal ein, hinten raus Jeffrey und so weiter und so fort. Also da waren halt dann auch Spieler tatsächlich mal ein paar Wochen nicht da und damit war es nie so, dass wirklich ein gestandener DEL-Spieler länger auf die Tribüne musste. Das war in Mannheim zum Beispiel anders. Das war in Köln auch anders, wo mit Anker ein Nationalspieler, was weiß ich, was hat der gemacht? 30 Spiele? Wenn überhaupt. Also 30 Mal auf dem Spielberichtsbogen. Wenn überhaupt. Und ja, in Nürnberg weniger. Aber hinten raus dann eben die Geschichte mit den Neuzugängen und mit den überzähligen Ausländern. Also da hat München, glaube ich, über die Saison schon einen Vorteil gehabt, dass sie jetzt keiner, glaube ich, irgendwie auf den Schips getreten gefühlt hat. Aber schau dir zum Beispiel, Richie Regier war in der vergangenen Saison, hatte halt ein bisschen Pech gehabt, weil er hinten raus, glaube ich, auch angeschlagen war und dann hat er in den Playoffs nicht gespielt. Richie Regier. Und da musste halt dann natürlich auch in den Playoffs, glaube ich, einfach auch den jeweiligen Charakter haben oder den Spielercharakter, der halt dann einfach auch sagt, okay, ich ziehe jetzt trotzdem mit und sorge für gute Stimmung. A la Tellexen in Berlin, was man so hört, hat er ja auch, wenn er nicht gespielt hat, da ganz gute Stimmung verbreitet. Also, glaube ich.
Weiß ich gar nicht. Also da zumindest hat er keine schlechte Stimmung
genau, verbreitet. Genau, also habe ich von Jens Baxmann so gehört. Hat er gesagt.
Ja. Also es wird sich ja jetzt auch keiner, egal jetzt unabhängig welche der vier Mannschaften, da wird sich, glaube ich, auch keiner vor die Kamera stellen oder sonst wo hinstellen und sagen, ja, der macht jetzt schlechte Stimmung. Ja. Oder? Also.
Nee. Also
außer im Viertelfinale genau, bei Köln.
Genau, das regelt dann das regeln nicht die Spieler, sondern das regelt dann, genau, das regeln dann die Geldgeber oder wer auch immer.
Ja.
Machen das dann, ja, aber also kannst du natürlich auch als Spieler nicht bringen, dass du sagst, das ist ein Stinkstiefel.
Ja. Also Ankert hat 25 Hauptrundenspiele,
ja, genau.
Habe ich gerade nochmal nachgeschaut.
Ja. Und deutsche Nationalspieler. Ausgestattet mit einem längeren Vertrag.
Vielleicht spielt er nächstes Jahr in Berlin.
Möglich. Was sagst du denn insgesamt zu dieser Serie bis jetzt Nürnberg, Wolfsburg? Also jetzt haben wir über das eine Spiel gesprochen, über das dritte. Nürnberg hatte ja auch schon eins gewonnen. Ist in Führung gegangen in der Serie. Und was ist so deine generelle Einschätzung der Serie?
Also bei Spiel 1 war ich tatsächlich überrascht, wie stark Nürnberg da aufgetreten ist und wie sie, welche Probleme sie Wolfsburg bereitet haben. Und also da hatte ich dann teilweise auch das Gefühl, was untypisch ist für Wolfsburg, dass sie dann auch keine Antworten hatten teilweise auf das, was Nürnberg da spielt. Mhm. Bei Spiel 2 war ja das 3-0 nach dem ersten Drittel. Dann habe ich mich ja langsam fertig gemacht, weil ich dann zur Mercedes-Benz Arena fahren musste, um dann das Eisbandspiel zu sehen und habe dann zu meiner Freundin noch gesagt, 30 Wolfsburg nicht aus der Hand nehmen.
Ja.
Und habe aber dann im Hinterkopf ja vergessen, was letztes Jahr gegen Mannheim abging in der Serie Wolfsburg-Mannheim. Und ja, Wolfsburg hat mich dann eines Besseren belehrt und als ich unten am Auto stand und gerade einsteigen wollte, hat mir meine Freundin am Fenster noch die drei Finger gezeigt auf beiden Seiten und ich dachte, was? 3-3 Wolfsburg? War dann froh, dass Wolfsburg da noch das Spiel gewinnen konnte, aber froh deshalb, weil ich mich sonst gekränkt gefühlt hätte mit meiner Aussage, die geben das nicht mehr aus der Hand.
Ja, was halt.
Ja, und über Spiel 3 haben wir ja gerade schon gesprochen.
Ja, was halt natürlich in Spiel 1 und 2 auffällig war, war das brutale Powerplay der Ice Tigers. 4 von 5 in Spiel 1, 4 von 5 Toren, also 4 von 5 im Powerplay und 4 der 5 Tore in Überzahl gemacht. Und die Quote in Spiel 2 dann auch 3 von 4 und da eben alle 3 Tore in Überzahl gemacht. In Spiel 3 jetzt 0 von 3, wobei der von Schramm war der nicht so gerade so noch. 32-17, 30-14, genau, als Bina zurückgekommen ist. Also eigentlich noch, zwar jetzt nicht statistisch ein Powerplay-Tor, aber noch aus dieser Powerplay-Situation heraus. Also ja, das hat mich auch überrascht, dass da Wolfsburg im Penalty-Kill so ja, überfordert ist, beziehungsweise so überrollt wird. Aber gleichzeitig heißt es natürlich auch 5-on-5, Vorteil Wolfsburg. Und ja, Viertelfinale hat ja gezeigt, dass so je länger die Serie dauert, desto seltener geht der Arm hoch. Das könnte, denke ich, auch ein Faktor werden jetzt. Mhm.
Ja, also die Schiedsrichtergeschichte jetzt zum Hahn zu reißen, das wäre, glaube ich, da machen wir dann, glaube ich, einen Riesenfass drauf.
Nein, nein, ich meine also Special Teams und Five and Five Hockey. Also, da geht jetzt.
Ach so, ja. Also, ich denke, solange wie die, und das, ja, bestätigt ja das, was du gerade gesagt hast, solange wie Wolfsburg-Nürnberg 5 gegen 5 gegeneinander spielen, hat Wolfsburg da schon die Oberhand, denke ich. Gerade wenn die Serie lang wird. Ja. Und ich denke auch, dass die Special Teams besser werden über die Zeit. Also Wolfsburg hat ja eigentlich immer relativ gute Special Teams gehabt bisher.
Ja, ja.
Und ja, es ist die Frage, was Nürnberg da jetzt gerade macht, was Wolfsburg da so vor Probleme stellt.
Naja,
vielleicht haben sie einfach den Plan gefunden.
Ja, und das Ding ist halt einfach auch, dass sie natürlich die entsprechenden Spieler auch haben. Für Überzahl. Auch Schramm, der halt jetzt, also Schramm ist ja genau dafür geholt worden, also nicht nur dafür natürlich, aber dafür, dass er halt in Überzahl trifft, beziehungsweise da auf der rechten Seite am Bulli-Kreis eben das Spiel macht. Finde ich ganz interessant. Der arbeitet viel mit gefakten Schüssen. Hat eine sehr, sehr typische Ausholbewegung beim Schlagschuss. Also hat wirklich den Schläger dann senkrecht nach oben und holt wirklich aus wie ein Schmied und spielt aber dann teilweise auch den Schusspass, also den gefakten Schuss und dann doch mal hier einen Pass rüber auf Reimals zum Beispiel oder halt auf die andere Seite oder auf das Tor. Aber also er macht die Tore jetzt auch in Überzahl oder hat in Spiel, was waren das? In Spiel Spiel 2. Ne, Spiel 1, beim 5-1 hat er ein Tor in Überzahl geschossen und jetzt hat er halt bei diesen drei Überzahltoren in Spiel 2 hat er jeweils einen Assist. Und also da, das ist schon auffällig, dass da spielt natürlich schon seine Qualität auch eine Rolle. Also seine Qualität, der als jemand, der vorbereitet und wenn du halt dann schaust, also irgendwie dann auch Reinbrecht noch unter den Assistgebern und ein Steckel, was da halt Erfahrung auf dem Ball ist, ist schon krass und Elitz dann mit dem Tor oder Reimer, der halt einfach einen Wahnsinnsschuss auch hat. Insofern klar, glaube ich auch, dass die Special Teams bei Wolfsburg besser werden, dass sie sich besser einstellen auch auf diese starke Nürnberger Überzahl, aber ja, da gibt's halt auch so nicht ein Two-Headed oder Three-Headed Monster, sondern eigentlich ein Five-Headed Monster, wenn die Ice Tigers Überzahl spielen. Gerade rechtzeitig auch in Schwung gekommen, dieses Powerplay.
Ja, das stimmt. Magst du noch was zu Wolfsburg sagen? Zu dem Spieler mit der Rücknummer 49 vielleicht?
es gibt ja so ein paar eigentlich, die mir bei Wolfsburg wirklich sehr gefallen haben, aber Vokes ist natürlich einer, der auch immer auffällt, der mir in der regulären Saison eher so ein bisschen als Scheibendieb oft in der neutralen Zone auffällt. Natürlich dann einer, der super Pässe spielt, aber der, glaube ich, in den Playoffs nochmal sein Spiel nochmal auf ein neues Niveau auch heben kann. Und ja, es ist schon ziemlicher Genuss, finde ich, dem am Eishockey zuzuschauen. Also das, was ich am meisten genieße an diesen Playoffs, ist erstens die Reihe Kahun, Mauer, Christensen. Ich weiß, da kannst du jetzt nicht so viel genießen. Aber das macht Spaß und wenn Vokes an der Scheibe ist, weißt du, es passiert auf jeden Fall was. Also jetzt, was technisch hochwertiges Eishockey anbelangt, ist natürlich auch weitere andere Spieler dabei, die mir auch sehr gut gefallen, die Tempo haben und sich einen guten Schuss. Aber das sind so die vier Offensivspieler, die mir jetzt da in dem Halbfinale am meisten aufgefallen sind. Und ja, ich glaube auch diese Halbfinalserie jetzt gegen Nürnberg oder auch das Spiel jetzt überhaupt, Spiel 3 zeigt dann auch nochmal, was Dana einfach für ein überragender Eishockeyspieler ist, also für die Liga zumindest. Und auch einer, der, wenn es dann in die Crunch-Time geht, auch die Scheibe einfach fordert haben will. Insofern kann ich weiterhin nur sagen, dass diese Wolfsburger Mannschaft sehr gut zusammengestellt ist, dass aber Nürnberg auf jeden Fall zurückkommen kann in die Serie. Ich glaube, sie müssen nur jetzt Spiel 4 gewinnen, weil 3 in Folge, wenn Wolfsburg 3-1 führt, 3 in Folge, kann ich mir ganz schwer vorstellen. 3 Siege in Folge, beziehungsweise 3 Niederlagen in Folge für Wolfsburg. Und witzigerweise, wenn jetzt Wolfsburg auch das 4. Spiel gewinnen sollte, läuft die Serie ja genauso wie das Viertelfinale gegen Köln. Also besserer Auftakt für die Haie, die haben ja da im Viertelfinale 2-1 nach Verlängerung gewonnen durch diesen Shorthander von Bolduc. Und dann gewinnt halt Wolfsburg 3. Und zwar in dem Fall war es so, dass sie deutlich gewinnen. Und jetzt gewinnt Nürnberg das erste und Wolfsburg 2. Und nochmal, wenn Wolfsburg 3-1 führt, ich will nicht sagen no chance, aber small chance. Willst du noch was sagen zum Spiel mit der 49 oder generell?
Ich finde einfach, dass Vogts ein extrem guter Spielmacher ist, der vielleicht gar nicht so die Aufmerksamkeit in der Liga bekommt, die ihm vielleicht zustehen würde. Und dass er halt mit Aubin auch einfach ein super Abnehmer für seine Spielweise hat. Und Aubin auch ein bisschen, aber das liegt auch, glaube ich, an Nürnberg, an Wolfsburg einfach so, an das Team, was so wenig Aufmerksamkeit bekommt, das mit dem Schlagschuss, den er da immer wieder kriegt, eigentlich so die Ovi-Position auch, ne? Dass so ein bisschen unterschätzt wird. Aber Vogts halt, du bist ja da auch immer ganz weit vorne auf Twitter mit die Rückhandpässe und so, die Vogts da so spielt und wie er aus quasi nichts eine gefährliche Situation kreieren kann. Das macht schon Spaß, sich das anzuschauen.
Ja, und vor allem ist es auch oft, es gab doch diesen einen Pass gegen Köln, den er auf Pfohl gespielt hat, als er eigentlich freie Bahn Richtung Tor hatte, dann nochmal verzögert, dann kommt der Verteidiger nochmal in den Zweikampf und der dreht sich und spielt dann mit der Rückhand halt genau ab Pfohl. Und mittlerweile weißt du eigentlich, wenn Vogts, also wenn jeder meint, er hat die Scheibe jetzt eigentlich schon verloren und die Situation ist vorbei, dann hat er halt trotzdem noch eine Lösung. Das ist schon stark. Aber ich habe in diesem Tweet, als ich Vogts gelobt habe, ja gleichzeitig auch die Parade von Reimer gelobt, der wirklich ein paar super Saves hatte. Lass uns mal die Nürnberger nicht zu schlecht reden, sondern lass uns da vielleicht auch mal so noch ein paar positive Dinge rausarbeiten. Also erstens haben sie, glaube ich, die Goalie-Situation gut gelöst jetzt mit Jochen Reimer. Der hat sehr, sehr stark gehalten.
Ja.
In Spiel 3, das war im Viertelfinale auch so eine Geschichte, Jeneke mal rein, Reimer dann wieder. Jeneke hat ja auch angefangen in der Serie gegen Augsburg. Und ja, also was halt auffällig ist, die erste Reihe, die Reimer-Elitz-Reihe, die liefert und funktioniert. Zwar vielleicht jetzt nicht in jeder Situation. Reimer hatte ja die Möglichkeit auf den Game Winner in der Overtime. Aber die spielt gute Playoffs, sehr gute Playoffs. Was so ein bisschen fehlt halt auch, ist sicherlich Secondary Scoring. Also dann können wir jetzt auch wieder auf die Verletzten zu sprechen kommen. Was dann vielleicht gegenüber Wolfsburg wieder ein bisschen fies ist, aber halt, das sind halt genau die Positionen bei Nürnberg. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, die, wo sich halt keiner verletzen darf. Also Pföderl als die Waffe hinter der Top-Reihe. Also die stärkste Waffe einfach hinter der Top-Reihe. Der auch mit Steckel mit Steckel eigentlich immer jetzt in dieser Saison zusammengespielt hat. Jetzt hat Steckel auf einmal komplett neue Flügelstürmer oder wechselnde Flügelstürmer und halt hinten weiterhin Jocina und Teubert. Das ist schon sehr schmerzhaft, denn das kann halt Nürnberg, ich will nicht sagen, nicht auffangen, aber schwer auffangen.
Und das ist ja genau auch, was wir letzte Woche angesprochen hatten, dass Wolfsburg vielleicht gerne in Kauf nimmt, dass die Reimer-Reinprecht-Reihe funktioniert und mit Elis und dann über die anderen drei Reihen quasi die Serie entscheiden will. Also so vielleicht als den einfachen Gameplan oder Serienplan. Und bisher ist es, also wenn also Nürnberg muss halt zusehen, dass sie es irgendwie schaffen, auch hinter der Reinprecht-Reihe bei 5 gegen 5 besser ins Spiel zu kommen und halt dann auch die Tore zu schießen.
Ja.
Und dann kann das was werden.
Dann kann es was werden.
Oder sie ziehen halt noch mehr Strafen und schießen Wolfsburg in Überzahl ab.
Ja. Gehen wir rüber in die andere Serie, oder? Sprechen wir das andere Halbfinale. Ja, darfst doch gerne du dieses Mal anfangen und deine Eindrücke aus dem Halbfinale München gegen Berlin schildern, nachdem ich ja vorher schon so ein paar Dinge reingeworfen habe.
Ist mir direkt der Stift aus der Hand gefallen.
Schreibst du mit?
Ich glaube, ich muss mich nur festhalten, weil jetzt kommen wir zu der Serie, weil du ja das ja, schwer ist. Ich fand, dass München sehr schwach eigentlich in die Serie gekommen ist. Also man hat tatsächlich gemerkt, dass sie fast 10 Tage Pause hatten. Und Berlin halt noch so im Spielfluss war und die Mannheim-Serie sicherlich auch noch ordentlich Schwung mitgegeben hat. Aber dann ist der Motor München so langsam gestartet und vielleicht hier und da nochmal so ein bisschen gestottert. Also dann bei die Niederlage in Spiel 1 in der Overtime, da hat es vielleicht nochmal kurz gestottert. Aber eigentlich sind sie so Drittel für Drittel immer besser in die Serie gekommen und haben dann halt auch so nach und nach die Serie an sich gerissen und eigentlich die Eisbären ja phasenweise so, also wirklich dominiert. Also dass Berlin halt auch einfach überhaupt keine Antworten gefunden hat auf das, was München spielt. Und was dann dabei auch noch Angst macht, ist die Art und Weise, wie sie ihre Kräfte haushalten. Also da reicht dann auch so eine 2-0-Führung und sie nehmen dann einen Gang raus, machen nach vorne nicht mehr so viel, wissen aber genau, was Berlin offensiv versuchen wird, spielen das dann defensiv perfekt aus und Berlin kann halt gar nichts machen. Und dann halt unter die Situation wie in Spiel 3, 5-0 in Führung und dann halt wieder Gang raus und ins Ziel rollen, weil sie gar nicht großartig daran zweifeln, dass das Spiel irgendwie noch verloren gehen könnte. Gut, bei 5-0 kann man das machen, aber auch bei dem 2-0 hatte ich, also beim 2-1-Sieg in Berlin hatte ich nicht das Gefühl, dass München irgendwie das Spiel aus der Hand geben könnte. Schon allein dadurch, wie sie sich defensiv strukturiert haben, wie sie wussten, dass Berlin immer wieder versuchen wird, den langen Pass zu spielen, dann ja irgendwann zwei Stürmer hoch hatte, München diese zwei Stürmer eigentlich mit zwei Verteidigern in Manndeckung an der eigenen blauen Linie gestellt hat und dann noch einen Stürmer tief hatte zwischen den beiden an der eigenen blauen Linie und eigentlich, da war überhaupt kein Durchkommen für Berlin. Selbst mit der Druckwelle gegen Ende, da kam gar nichts. Also und das ist halt dann wirklich, das kostet, glaube ich, wenig Kraft für München. Berlin kostet das, also den Eisbären kostet das extrem viel Kraft, weil sie immer wieder anrennen und das halt irgendwie keinen Ertrag hat. Und München kann da halt wirklich die Kräfte haushalten und das ist halt wirklich beeindruckend und wie du ja schon am Anfang angedeutet hast, kann es tatsächlich eine kurze Serie sein, die vielleicht am Sonntag oder nächste Woche schon vorbei ist.
Ja, also wenn Berlin, ähnlich wie in einer anderen Serie, also wenn jetzt Berlin nicht Spiel 4 gewinnt, in dem Fall ja auch mit dem Heimvorteil. In der anderen Serie ist es ja sogar, muss in Nürnberg ja sogar auswärts spielen am Freitag. Dann ist es, glaube ich, am Sonntag vorbei. Also wenn die Münchner 3-1 führen, dann, glaube ich, machen die auch am Sonntag zu. Insofern interessantes Spiel auf jeden Fall nochmal am Freitag. Ich kann jetzt eigentlich nur bestätigen, was du gesagt hast. Vielleicht so ein paar Dinge, die mir noch aufgefallen sind. Also ich glaube tatsächlich, dass das erste Drittel in Spiel 3 kann auch daran liegen, dass ich da eben auf der Seite auch saß, auf die München gespielt hat, schon wahrscheinlich das Stärkste war, was die da Tempo gemacht haben, aber auch halt einfach wieder gutes Eishockey gespielt haben. Die Reihe Cahun, Christensen, Mauer habe ich schon angesprochen, die sie ja in Spiel 2 wieder vereint haben, haben wir schon in den letzten Playoffs da so zusammengespielt, verstehen sich einfach gut, spielen schnell, halten die Scheibe dann auch echt oft lang im gegnerischen Drittel, auch wenn dann vielleicht am Ende kein Tor rauskommt, meistens ist es ein Abschluss und du hast die gegnerischen 5 wieder lang beschäftigt, das kostet wieder Kraft. Abelshauser finde ich einfach weiterhin sehr, sehr stark. Da merkt man, dass er in der Vorsaison das Finale verpasst hat und einfach auch nochmal einen Titel gewinnen will, bei dem er bis zum Schluss auf dem Eis ist. Also sowohl defensiv stark als auch immer wieder nach vorne. In Spiel 1 hat er ja diesen Pass, haben wir so klassisch über links durch und dann den Pass auf Masek gespielt, der dann das Tor gemacht hat. Das war das erste von Masek, wenn ich alles täuscht. Und ja, auch zum Beispiel dann bei diesem Shorthander in Spiel 3, also einfach dann immer nach vorne geht er und holt dann schon an der gegnerischen blauen Linie, stört er schon den Aufbau, gewinnt da die Scheibe. Also hat einfach auch ein gutes Gefühl dafür, wann er tatsächlich pinchen kann und wann er draufgehen kann und wann er sich fallen lassen muss. Und ja, aber bei Berlin, also positiv aufgefallen ist mir zum Beispiel Rankl, ehrlich gesagt. Also einer, der immer was macht, unter anderem den Game-Winner in Spiel 1. Positiv aufgefallen ist mir auch Busch mit ein paar Abstrichen. Und Fischbuch gefällt mir ganz gut. Also ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass der, also der war ja am Game-Winner in Spiel 1 mal beteiligt, hat den Pass auf Busch gespielt, der dann rübergelegt hat auf Rankl. Und in Spiel 3 hat er zumindest mal diesen Lattenschuss gehabt, der ja dann vielleicht nochmal so ein bisschen was an dem Spielverlauf hätte ändern können. Also kein Wunder für mich oder keine Überraschung, dass es gerade er ist, der dann halt nochmal so ein kleines Zeichen setzen kann. Also das ist schon auffällig. Allerdings halt dann auch, dass halt so Spieler wie Oliver und Petersen komplett untertauchen eigentlich bis jetzt in der Serie.
Ich weiß auch nicht, was, also bei Oliver und Petersen, also Oliver finde ich eigentlich ganz okay. Also so im guten Dreierbereich jetzt, wenn wir es so mit Schulnoten bezeichnen würden.
Ja, aber das ist halt, der muss halt ein 1 bis 2 mal haben, damit Berlin eine Chance hat. Oder?
In der Serie ja. Auf jeden Fall, ja. Und bei Petersen, der hat ja eine Gehirnerschütterung gehabt. Im Dezember, glaube ich, müsste das gewesen sein ungefähr, wo die Eisbären zweimal gegen Mannheim gespielt haben an einem Wochenende. Da hat er sich eine Gehirnerschütterung zugezogen und seitdem er dann zurückkam nach der Verletzung, ist er irgendwie, habe ich das Gefühl, ist er nicht mehr so ganz das, was er vorher war. Also vorher war er wirklich eher so shoot first und jetzt ist er mehr so vertändel the puck first oder so. Also er war ja schon vorher immer einer, der viel gezockt hat und auch versucht hat, Dinge spielerisch zu lösen, wo vielleicht der einfache Schuss besser gewesen wäre. Und jetzt ist es halt so, dass er den Schuss komplett gestrichen hat, scheinbar aus seinem Repertoire und eher versucht, Dinge spielerisch zu lösen und scheitert dabei halt noch öfter, als er damit erfolgreich ist. Und das ist dann halt gerade in Serien, wo jedes Tor wichtig ist, halt wie jetzt gegen München, besonders auffällig. Und dadurch funktionieren die beiden halt in der Kombination auch einfach nicht mehr so gut. Weil zu Beginn der Saison waren sie ja fast das beste Duo in der Liga und sind ja auch Topscorer der Eisbären in der Hauptrunde geworden, obwohl sie beide auch längere Zeit verletzt ausgefallen sind.
Ja, war bis Dezember rein ja sogar Topscorer der DEL. Also die zweite Saisonhälfte war dann echt schwach, unter anderem auch verletzungsbedingt.
Ja, und bei Daniel Fischbuch bin ich komplett bei dir und ich weiß nicht, wie das außerhalb von Berlin jetzt aufgenommen wurde, weil in Berlin wurde er schon recht viel gelobt und auch sehr hochgehangen. Deswegen hatte ich noch für meine Unsung Heroes gar nicht so in Betracht gezogen. Aber scheinbar ist er ja dann, sag ich mal, in Eishockey Deutschland noch gar nicht so wirklich auf der Landkarte gewesen, weil in Berlin war er jetzt schon einer der positiven Punkte der Hauptrunde irgendwie. Wo es so viele Negativpunkte gab, war das Fischbuch noch so hervorgestochen als guter Neueinkauf, als junger deutscher Spieler, der sich hier wirklich, der hat ja Anfang der Saison mit Oliver und Petersen zusammengespielt, hat dort richtig gut funktioniert und hat eigentlich in fast jeder Reihe, in der er gespielt hat, die Reihe quasi besser und stärker gemacht. Ja. Also.
Aber das war, glaube ich, so ein Ding, also ein Grund dafür, dass er wahrscheinlich so nicht ganz so aufgefallen ist außerhalb von Berlin, dass halt am Anfang hat er, ja wie du gesagt hast, in der Top-Reihe gespielt und dann zwischenzeitlich hat er einfach mal auch dritte, vierte Reihe und da halt auch einen anderen Job gehabt und dann, ja, scorst du halt nicht mehr so und das ist ja halt das, was viele, die den Verein vielleicht nicht so intensiv verfolgen, dann halt auch sich anschauen, wie scored der und fällt er dann nicht so auf, wenn er halt dann einfach auch in der dritten, vierten Reihe dann seinen Job einfach gut macht oder dann halt auch Penalty Killing oder was weiß ich dann auch mal, wenn er auf dem Powerplay auf dem Eis ist. Und ja, das ist, glaube ich, so ein Grund dafür, dass er ein bisschen unterm Radar war, aber wie gesagt, also gefällt mir gut. Und ansonsten, ja, ist auch auffällig, dass zum Beispiel der Hördler-Ausfall halt schon wehgetan hat in der Hauptrunde. Das ist schon auch ein wirklich guter Eishockeyspieler. Nach hinten wie nach vorne. Wichtig für die Eisbären. Ja, aber jetzt sind sie ja zumindest größtenteils fit und eigentlich dann auch die Verletzten wieder alle da. Aber sie müssen halt so spielen wie in Spiel 1 im ersten Drittel. Und das können sie halt nicht, glaube ich, kraftmäßig nicht durchziehen. Und auch vom Kopf her, dass du immer so in den Vorcheck reingehst, immer das Aufbauspiel unterbindest. Immer, ja, eigentlich alles richtig machst in deinem Wechsel. Weil wenn dir das nicht gelingt, dann sind dann einfach die Münchner zu stark, denke ich.
Ja, und dann dazu fehlt ja dann zum noch Louis-Marc Aubry, der fehlt halt tatsächlich, glaube ich, weil der halt wirklich auch in der Mannheim-Serie halt eine sehr präsente Rolle hatte. Ist ja schon physisch präsenter Center, der viele Scheibengewinne hatte, weil er halt so eine große Reichweite hat und auch offensiv für einige Akzente sorgen konnte. Der fehlt halt, glaube ich, schon. Würde Telexen wahrscheinlich nicht spielen, wobei Telexen eigentlich jetzt, seitdem er wieder im Kader, in den Kader gerückt ist, eigentlich einen ganz guten Job macht. Aber Aubry und vielleicht sogar Spencer Mahacek, wo auch nicht ganz klar ist, ob er jetzt nochmal wiederkommen kann in den Playoffs, das wären vielleicht so zwei Faktoren, wo ich vielleicht sagen könnte, da hätten sie ja zumindest auf dem physischen Level nochmal eine Antwort und könnten München vielleicht auf eine andere Art ärgern. Spielerisch, glaube ich, würden die beiden jetzt auch keinen Unterschied machen. Aber physisch könnten sie München zumindest ärgern vielleicht.
Ja, sollen wir noch tippen zum Abschluss oder gibt's noch was du loswerden willst zu diesen beiden Serien?
Vielleicht, weil du ja dieses In-Game-Adjustment von angesprochen hast. Da hatte ich auch eine Sache jetzt gerade, die mich mit Uwe Krupp schon eine ganze Weile beschäftigt. Ich habe das Gefühl, dass er wirklich einen Gameplan ausgibt und dieser Plan heißt Plan A und Plan B ist, dass Plan A funktioniert. Und das ist halt dann besonders auffällig halt, deswegen, ich hatte dir das ja auch per Nachricht geschrieben gehabt nach dem zweiten Spiel, dass es wirklich auffällig war, dass München genau wusste, was von Berlin zu erwarten ist, was Berlin spielen wird. Und bei Berlin gab es keine Alternative. Es wurde konsequent weiter diese Art und Weise gespielt, dieser lange Stretchpass nach vorne und München hat die immer wieder abgefangen oder Berlin zu Icings gezwungen. Und ja, München ist halt dann einfach durch die individuelle Klasse und durchs Coaching einfach ein Team, was das dann halt auch gnadenlos bestraft. Und dieses, wir haben Plan A und der muss funktionieren. Das ist in der Hauptrunde, fällt das vielleicht hier und da gar nicht so stark ins Gewicht, weil du dann vielleicht individuell besser bist oder blöde Aussage, aber vielleicht so einen besseren Tag erwischt oder deine Spieler einfach funktionieren. Aber in den Playoffs wirkt sich das dann halt aus. Und gerade wenn man quasi jeden zweiten, dritten Tag gegen dasselbe Team spielt, auf einen guten Coach trifft, dann verliert sich das irgendwo, sage ich mal. Und das war letztes Jahr schon zu beobachten, auch dann in den Playoffs. Und dieses Jahr jetzt gerade in der München-Serie finde ich auch, dass es zu beobachten ist. Und gegen Mannheim war es phasenweise auch so. Nur das, glaube ich, die Mannheim-Serie war dann noch auf anderen Ebenen, wo das vielleicht funktioniert hat, dass Berlin da gewinnen konnte.
Ja, was ich halt am Anfang noch meinte, ist einfach, das fällt mir doch schon seit längerer Zeit auf. Ich würde jetzt vielleicht auch gar nicht sagen, dass es unbedingt die Detailarbeit ist, die bei Don Jackson und seinem Team gut ist. Also dass sie dann vielleicht sich nochmal komplett was anderes überlegen, eine komplett andere Strategie oder nochmal ganz anders rangehen an die Geschichte. Es gelingt Jackson, ich glaube, es ist dann vor allem er, einfach brutal gut, nach einem Spiel klarzumachen, was ihm nicht gefallen hat und was besser werden muss. Und das passiert dann aber auch im nächsten Spiel normalerweise. Deswegen ist es auch so unglaublich schwer, München zweimal in Folge zu schlagen. Also das ist eigentlich so gut wie unmöglich. Jetzt gerade sogar noch, wenn man in einer Serie gegeneinander spielt. Also also in der Hauptrunde gab es auch selten mal zwei Niederlagen in Folge für München. Und jetzt, ja, ist es halt noch auffälliger, finde ich. Dass du halt dann mein Spiel 1 verloren, auch das hätten sie auch schon gewinnen können. Und da hätten sie nach der 2-0-Führung einfach ein bisschen mehr durchziehen müssen. Und da waren einfach so Kleinigkeiten dabei, die nicht gepasst haben. Auch da glaube ich dann einfach auch so, dass ein bisschen so, ja, die etwas Überheblichkeit vielleicht auch mit reinkommt. Da einfach nicht mehr so ganz konsequent alles so gespielt wird. Aber wenn die so konsequent spielen, wie zum Beispiel in Spiel 3, dann sind sie halt einfach schwer zu schlagen und vor allem sehr, sehr schwer, viermal zu schlagen in so einer Serie.
Ja.
Und also, wie es dann weitergeht, können wir dann vielleicht beim nächsten Mal besprechen, wenn dann vielleicht das Finale steht oder wer dann da kommt. Aber ja, also München für mich schon die ganze Saison halt der Favorit und jetzt so Stand nach Spiel 3 im Halbfinale halt, ja, einfach absoluter Top-Favorit auf den Titel. Und witzigerweise war es in der Vorsaison ganz genauso. Ich weiß noch, dass ich da in Spiel 3 gegen Köln im Halbfinale im Stadion war. Es war also Spiel 1 haben sie zu Hause 5-1 gewonnen und Spiel 3 zu Hause 3-1. Und das waren so die Spiele, wo ich mir gedacht habe, boah, wer will die eigentlich schlagen oder wer will die viermal schlagen? Also einmal okay, aber wer will die viermal schlagen? Ja. Spiel, beim 3-1 haben sie im ersten Drittel das ein Tor gemacht und haben 3-0 geführt, dann 2-0 mal im zweiten Drittel. Und in Spiel 1 war das vor allem, weil sie da richtig im Halbfinale also nochmal richtig losgelegt haben, gegen Köln damals in der Vorsaison. Und da ja im zweiten Drittel 3 Tore gemacht haben. Das war so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, boah, wenn die richtig Gas geben, wenn da alles stimmt, wenn jeder wirklich das tut, was er tun soll, dann sind sie dann einfach ganz, ganz schwer aufzuhalten.
Und das ist auch so ein Ding, was Don Jackson dann so auszeichnet, weil er, ja, wie du gesagt hast, eher auf das Videocoaching und auf diese Adjustments nach dem Spiel setzt. Da bin ich total bei dir. Das war auch in Berlin so. Und dann, da war es ja auch schwer, da hat ja Berlin auch selten zwei Spiele hintereinander verloren. Und gerade in den Playoffs haben sie dann ja dann auch nochmal ein anderes Niveau erreichen können. Und Jackson, wenn man ihn so beobachtet während der Spiele, er macht ja auch gar nicht so viel, ne? Also er hat ja auch den Spitznamen der Stille Don und steht auf der Bank, redet vielleicht hier und da mal mit einem Co-Trainer oder mal mit einzelnen Spielern. Aber du siehst ihn jetzt nicht so wie Pavel Groß. Und dann haben wir dann das andere Beispiel mit In-Game Adjustments. Ein Trainer, der eigentlich permanent unter Strom steht und wo du ihm von außen quasi ansiehst, wie es in ihm arbeitet und wie er seinen Gameplan quasi permanent selbst hinterfragt und versucht zu ändern. Und das macht er ja dann auch und auch teilweise sehr erfolgreich.
So ein bisschen wie Ancelotti und Guardiola.
Quasi.
Ja, beide erfolgreiche so Coaches, aber
kenne mich da nicht aus.
Ja, aber also ja, das stimmt schon. Also dann wird es aber auch interessant zu sehen, falls es das Finale geben sollte, welche Strategie oder welche Herangehensweise sich durchsetzt. Aber man muss halt einfach dann auch unter dem Strich nochmal sagen, dass halt die Münchner auch den stärksten Kader haben und wenn jetzt wie aktuell alle oder fast alle da sind und bei 100%, sobald man in den Playoffs bei 100% sein kann, sind dann und jeder das macht, was er machen soll, dann ja, dann sind sie halt einfach schwer aufzuhalten und dann reicht es vielleicht auch einfach von Spiel zu Spiel die Mannschaft halt so einzustellen, wie man sie einstellen will und dann brauchst du eigentlich dann während des Spiels gar nicht mehr so viel zu sagen.
Ja.
Denn ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das so mordsmäßig raffiniert ist, was München spielt. Das ist halt einfach gut, weil das Spielermaterial halt einfach auch da ist und weil das jetzt auch gewachsen ist. Also
ja, brutal effektiv einfach.
Ja, genau.
Offensiv wie defensiv.
Ja, das stimmt. Ja. Schön. Sollen wir einen Haken hinter Deutschland machen, hinter der Idee, Elvis, willst du noch irgendwas aus aus Nordamerika besprechen, irgendwas Richtung NHL, wo wir jetzt auch auf die Playoffs zugehen. Hängt dir noch was, liegt dir noch was auf der Zunge oder liegt dir noch was am Herzen, was Advanced Stats anbelangt? Oder sollen wir gleich zur Trivia übergehen?
Wir sollten vielleicht schon mal ansprechen, dass Leon Dreiseitel und die Edmonton Oilers die Playoffs erreicht haben.
Ja.
Vielleicht gar nicht so überraschend. Die erste Saison der Oilers mit Connor McDavid und McDavid trägt sie halt auch. Also da wiederhole ich mich ja regelmäßig, dass die Oilers mit McDavid ein anderes Team sind als ohne ihn, also selbst innerhalb von Spielen. Und da braucht man gar nicht großartig Advanced Stats zu Rate ziehen. Da kann man einfach die Spiele sehen und man stellt das halt fest. Und Leon Dreiseitel profitiert ja auch von ihm. Aber Dreiseitel selbst ja hat ja den deutschen Scoring-Rekord gebrochen. Hat jetzt, glaube ich, 70 Punkte auf dem Konto und ist, 70 Punkte und über mit McDavid zusammen auch, glaube ich, dann die seit ewigen Zeiten zum ersten Mal ein Duo bei den Oilers mit jeweils 70 Punkten oder mehr. Und jetzt halt, ja, seit 2 Tagen oder 3 Tagen halt sicher in den Playoffs und das ist halt, ja, das letzte Mal waren sie 2006 in den Playoffs und da haben sie das Stanley Cup Finale verloren gegen die Carolina Hurricanes. Das ist schon, glaube ich, eine wichtige Sache für die Oilers. Aber sonst passiert im Westen eigentlich relativ wenig. Osten ist halt extrem interessant,
ja,
was sich da so um die Playoff-Plätze entwickelt.
Vielleicht nochmal kurz bei den Oilers bleiben, da ist ja auch in der Pacific Division ist ja noch eigentlich alles drin vorne, ja. Also theoretisch könnte Edmonton da ja auch noch auf 1. Also aktuell Anaheim 95, Sharks 93, Oilers 93. Und dann auf den Wildcard-Plätzen Calgary und St. Louis, also Calgary in dem Fall, für die Pacific mit 90 Punkten. Also da kann ja auch noch viel passieren, was auch halt dann die Matchups anbelangt in der ersten Playoff-Runde.
Also selbst Calgary kann ja die Pacific noch gewinnen.
Ja,
also genau. 5 Punkte, ja, ist ja nicht viel. Aber ich habe Nashville auf dem Wildcard-Platz. Und St. Louis auf 3 in der Central.
Okay. Ja.
Aber auch das ist ein Punkt. Also das kann ja hin und her rutschen. Das
genau,
ist ja,
also es ist ja jetzt alles da in dem Fall. Man kann sich das in einer Nacht wieder komplett ändern.
Aber das an sich durch, da geht es, glaube ich, nur noch um Platzierungen, weil Los Angeles mit 79 Punkten schon 10 Punkte zurück auf den zweiten Wildcard hat. Ich glaube, der Zug ist dann abgefahren. Also da geht es, glaube ich, dann wirklich nur um die Platzierungen und die Matchups in der ersten Runde.
Du hast recht, ich hatte noch die Standings von gestern. Da war die Nacht noch nicht dabei. Nashville da auf dem zweiten Wildcard-Platz. Also genauso die Central, Chicago hat die noch nicht gewonnen, da wird sie gewinnen. Und dann dahinter mit Minnesota wahrscheinlich auch der zweite, klar, und dann St. Louis und Nashville. Die streiten sich dann da wohl auf 3. Also da sind noch alle Matchups möglich und interessant halt auch die Situation im Osten mit den Mannschaften, die reingekommen sind, mit den Mannschaften, die eine Chance haben und aber auch mit den Mannschaften, die sich nicht qualifiziert haben, unter anderem die Detroit Red Wings. Sollen wir die noch verabschieden? Nach 25 Jahren immer in den Playoffs, zuletzt nicht 89-90. Die Serie ist zu Ende. Also diese Serie geht zu Ende und bei den Oilers geht der Draw zu Ende. Also in der Hinsicht zwei langjährige Serien, die enden mit dieser Saison.
Das bei den Red Wings hat mich an eine Theorie von Jan Böhmermann erinnert. Er hat ja den Podcast Fest und Flauschig mit Olli Schulz. Und er hat irgendwann mal erzählt, dass er glaubt, dass bei berühmten Persönlichkeiten ab einem gewissen Level die Nachrufe schon in den Schubfächern der einzelnen Redaktionen liegen.
Ja.
Und immer wenn die Nachricht dann über die Ticker kommt, dass die Person verstorben ist, dann wird halt quasi das Datum eingetragen und
leichtes Update noch.
ein leichtes Update vielleicht noch die letzten ein, zwei Jahre und dann wird das veröffentlicht. Und bei den Red Wings war das Spiel beendet und ich glaube, innerhalb der ersten 15 Minuten waren auf NHL.com 3 Artikel online, die sich nur mit diesen 25 Jahren befasst haben, quasi so ein Zeitstrahl, was alles in diesen 25 Jahren passiert ist, wie sich die NHL verändert hat, dann so eine Einordnung, wie das zu bewerten ist. Ich meine, das war die längste Serie, Playoff-Serie im US-Sport. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und 4 Stanley Cups in dieser Zeit hat kein Team geholt. Und man muss ja nur schauen, die Pittsburgh Penguins haben jetzt die längste aktive Serie und die sind 11-mal in Folge in den Playoffs gewesen.
Ja. Da ist auch so ein bisschen spekuliert worden jetzt, also ich habe einen Artikel gelesen auf NHL.com. Sie müssen praktisch jetzt noch 15 Jahre lang in die Playoffs kommen, um eben diesen Streak zu brechen. Dann wäre Crosby 44 und Malkin 45. Bei den Blackhawks müssten sie 17 Jahre noch in die Playoffs kommen. Dann wäre Taves und Kane jeweils 45. da wird halt so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen gescherzt natürlich. Und das halt einfach nochmal rausgestrichen, wie.
Bei Jager spielt dann immer noch.
Ja, und Jager spielt natürlich schon, ja, genau. Ja, da gab es ja auch diese, also nicht mal Jager hat damals ja, da war ja ein Prospect damals, als die Serie begonnen hat, der Red Wings. Da hat er noch nicht gespielt in der Liga. Und ich habe jetzt vor kurzem mal so einen interessanten Tweet gelesen. Ich glaube, war die Zahl 58%? 58% der aktuellen Spieler in der NHL waren damals noch gar nicht geboren. Also,
Wahnsinn.
Als die Red Wings zum letzten Mal die Playoffs verpasst haben. Vielleicht, also es war auf jeden Fall über 50%. Ich weiß nicht genau, nicht die genaue Zahl. Also ja, und dann halt so Späße wie, was war denn damals noch? Unter anderem Kevin allein zu Hause in den Kinos. Und die Mauer stand noch. Und so weiter und so fort. Also das ist schon stark, zeigt aber auch, wie kontinuierlich da gearbeitet wurde. Und vor allem, also das ist halt irgendwie so in den 90ern und dann noch Anfang 2000, dass das noch hinhaut, okay, aber dass du halt in einer Cap-Liga mit einem Salary-Cap dann tatsächlich das immer wieder schaffst, immer wieder nachzuladen und neue Talente reinzubringen und das immer mit dem gleichen Prinzip auch machst, dass du die gedrafteten Spieler nicht verbrennst, sondern erstmal in der AHL, erst nur vielleicht in der Juniorenliga sogar und dann in der AHL irgendwie an das System gewöhnst, dann ans Tempo auch irgendwie gewöhnst und dann bringst. Das spricht schon für die Red Wings. Und dann natürlich auch die Draft-Steals mit Zetterberg und Datsyuk, die halt in späten Runden gedraftet wurden und dann halt einfach die Top 2 Center waren und dann oft ja auch zusammengespielt haben, aber die halt einfach geklaut wurden im Draft.
Ja.
Datsyuk 171 und Zetterberg 210 sogar.
Und dann auch dieses Detroit-Prinzip, was sie ja mit, wo noch Mike Babcock dort der Head Coach war, in den Farmteams die Spieler wirklich auf einer Position auszubilden, dass wenn jetzt zum Beispiel dritte Reihe rechter Flügel sich verletzt oder ausfällt, dass dann aus dem Farmteam der dritte Reihe rechte Flügel hochgeholt wurde und genau auf der Position spielen konnte. Und das hat sich halt wirklich bewährt und hat, also dadurch, der Spieler musste sich an keine andere Rolle gewöhnen, sondern er hat dieselbe Rolle wie im Farmteam plötzlich in der NHL gespielt. Gut, die Spieler waren dann vielleicht ein bisschen stärker und schneller, aber im Grunde wusste er zumindest, was seine Aufgabe ist. Also wie Detroit quasi vom Kopf bis zum Fuß quasi durch die Farmteams das System quasi spielen lassen hat und versucht hat, dort wirklich eine gemeinsame Basis zu schaffen für das NHL-Team. Das war ja schon auch irgendwie so, also da sind sie wirklich vorangegangen und haben da wirklich, glaube ich, auch so ein Benchmark gesetzt.
Was packt dich momentan sonst noch am Osten?
Ich schaue tatsächlich sehr viel auf die Atlantic Division, weil ich das sehr interessant finde, beziehungsweise allgemein das Playoff-Rennen. Ich bin gespannt, ob Tampa es tatsächlich schafft in die Playoffs. Das wäre sehr interessant, weil sie ja zur Trade-Deadline ein Seller waren und sie haben ja Brian Boyle abgegeben an die Maple Leafs, sie haben Valtteri Filppula abgegeben an die Philadelphia Flyers, also zwei Center eigentlich. Stamkos hat seit November kein Eishockey gespielt, ist jetzt wohl Day-to-Day und spielt eventuell am Wochenende wieder. Und trotzdem haben sie jetzt einen Run 7-3 in den letzten 10 und haben tatsächlich realistische Chancen, noch über die Wildcard in die Playoffs zu kommen. Oder vielleicht sogar über einen Platz in der Division. Also das finde ich schon sehr spannend.
Ich finde die Blue Jackets sehr, sehr interessant, auch weil ich sie kürzlich dann auch mal in einem Spiel gesehen habe. Und auch da, ähnlich wie bei den Minnesota Wild, über die wir schon mal vor ein paar Wochen gesprochen haben, interessant, dass es halt einfach ein Team ist, das so den richtigen Superstar ja nicht hat. Also aktuell laut dailyfaceoff.com spielt halt da Alexander Wennberg in der ersten Reihe Center mit Atkinson, der natürlich auf dem Weg ist, ein Star zu sein und zumindest mal All-Star war in der Saison. Mit Foligno, Dombinski, Jenner, Josh Anderson, Sam Gagner in der dritten Reihe, Center, Sarge spielt da aktuell, Hartman. Das sind natürlich alles Namen, die man schon kennt, teilweise mehr, teilweise weniger. Aber es ist einfach so ein Team, das irgendwie, ja, denke ich, halt so zusammengesetzt ist, dass die vier Reihen tief besetzt sind. Und dann, was ich auch sehr interessant finde, ist einfach die Verteidigung. Das erste Verteidigerpaar mit Jones und Werenski, Seth Jones und Zach Werenski, die ja beide Anfang 20 sind. Und
Werenski spielt seine erste NHL-Saison.
Genau, Werenski ist Rookie. Und beide schon zweistellig getroffen haben. Jones hat jetzt mittlerweile alle persönlichen Bestwerte gebrochen. Tore, Assists, Punkte, Eiszeit, plus minus, glaube ich. Deine Lieblingsstatistik. Und ja. Also du merkst nicht, dass die Anfang 20 sind. Die sind schon so reif auch an der Scheibe. Und einerseits bringen sie halt die Offensive, andererseits ist ja Columbus auch ein sehr, sehr defensiv starkes Team und Bobrovsky ist überragend natürlich, aber ja, er hat halt auch einfach ein gut arbeitendes Team vor sich. Insofern, da bin ich schon gespannt, was da in den Playoffs auch passiert.
Du gerade sagtest, du hast sie vor kurzem kommentiert, du hast aber nicht das Spiel gegen die Maple Leafs kommentiert, oder?
Nein, leider nicht.
Weil da gab es ja eine sehr interessante Regelgeschichte.
Erzähl.
Roman Polak hat ja eine 5-Minute-Major bekommen und Game Misconduct, also eine Matchstrafe quasi oder Spieldauer-Disziplinarstrafe. Und es ist so, dass man während dieser 5-Minuten-Strafe keinen Spieler gezwungenermaßen auf die Strafbank setzen muss. Sondern erst quasi vor Ablauf dieser Zeit einen Spieler dorthin bringen muss bei einer Spielunterbrechung, um der dann quasi, wenn die 5 Minuten ablaufen, aufs Eis gehen kann, damit man wieder 5 gegen 5 spielen kann. Das ist so eine Lücke im Regelwerk, sag ich mal. Und Mike Babcock wusste scheinbar davon und wollte das ausnutzen und hat keinen seiner Spieler in dieser 5-Minute-Major auf die Strafbank gesetzt. Und
die Strafe lebt ab und es war keiner, der aufs Eis kommen konnte.
Ja, oder? Aus dieser 5-minütigen Überzahl wurde eine 7,5-minütige Überzahl. Und das Problem ist, wenn die 5 Minuten abgelaufen sind, ist man ja laut Regelwerk quasi wieder gleichzählig, also 5 gegen 5, aber die Leafs durften ja keinen Spieler, darf ja keiner von der Spielerbank raufspringen. Also ist die Icing-Regel wieder intakt. Und immer wenn die Maple Leafs versucht haben, den Puck quasi zu icen, ist Bobrovsky kurz aus dem Tor gekommen, um das Icing zu killen. Und dadurch konnten die Leafs dann nicht einfach einen Spieler quasi auf die Bank setzen, der konnte dann wieder raufspringen, sobald das Spiel beginnt. Und ja, dadurch hat sich das auf 7 Minuten gestreckt. Die Blue Jackets konnten kein Tor schießen, aber das wäre natürlich eine Riesengeschichte gewesen, wenn sie vielleicht dann sogar aufgrund dieser Situation dann das Spiel verloren hätten. Ja. Und gerade für die Leafs halt, wo jeder Punkt gerade im Playoff-Rennen enorm wichtig ist.
Und Bobrovsky, hat es ihm jemand zugeschrien oder wusste er das auch und hat ihm dann die Scheiben abgefangen?
Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, aber es war interessant zu beobachten.
Weil ich habe das Spiel gegen die Flyers kommentiert am letzten Montag, 15:30 für die Blue Jackets und da hat Bobrovsky kurz vor Schluss kam Schuss auf sein Tor und es war gerade so, die Flyers entweder den Torschen runtergenommen haben oder gerade runternehmen wollten und wo du halt denkst, okay, das ist so, und die Jungs bei den Blue Jackets waren schon lange auf dem Eis, und das ist so die Situation, wo du denkst, okay, wenn jetzt der Schuss aufs Tor kommt und der hat ihn in der Fanghand, dann ist eigentlich klar, was er macht. Der nimmt halt das Bulli. Und alle, also seine Mannschaft kann wechseln, vielleicht eine Auszeit nehmen, was weiß ich. Ja? Also Spielunterbrechung. Was macht er? Er fängt ihn runter und spielt und legt ihn sich wieder hin und spielt ihn dann über die Bande an einem Verteidiger, der noch stand, also an einem Flyers-Verteidiger, der noch stand, spielt die Scheibe dann raus. Aus bei den Drittel. Kein Bulli vor seinem Tor und die Blue Jackets konnten wechseln. Natürlich ein bisschen Risiko stark auch dabei, weil die Scheibe kann auch abgefangen werden. Aber sensationell finde ich, dass er in dem Moment halt genau diese Aktion bringt. Und das ist natürlich eine Kleinigkeit, aber ja, fand ich einfach, fand ich cool, weil ich habe im ersten Moment, ich glaube, ich habe schon gesagt, was macht er jetzt? Er muss auch das Bulli nehmen. Oder ich habe dann schon so ein bisschen vorauseilend kommentiert, ja, was weiß ich, hält die Scheibe und nimmt das Bulli oder so. Und dann spielt er die Nummer raus. Aber es hat genau den Effekt gehabt, den er wollte. Nämlich, dass es weder Bulli vor seinem Tor gegeben hat, noch die Jungs da auf dem Eis bleiben mussten, weil sie eben wechseln konnten, weil die Scheibe draußen war.
Das ist schon stark.
Ja. Also nicht nur ein guter Goalie, sondern halt auch dann vielleicht auch einfach gutes Hockey-Mind.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, gerade so in der Atlantic ist ja auch, also hat noch keine Mannschaft nix, ja? Also in der Tabelle, also Washington, Columbus und Pittsburgh in der Metropolitan, die haben alle schon nix, und die Rangers haben auch ein X. Also X für Clinched Playoff Spot. Und in der Atlantic weder die Canadiens noch die Senators, die weiter auf 2 sind, noch die Maple Leafs, noch die Boston Bruins, die aktuell dann da dranhängen noch.
Ich glaube, die Maple Leafs können heute clinchen.
Ich bin
wenn
heute.
Sie gegen die Panthers in Regulation gewinnen, sehe ich gerade.
Ja, die Maple Leafs spielen noch heute, oder ist Donnerstag, spielen nicht gegen Nashville heute, ne?
Die spielen heute gegen Florida.
Okay. Dann spielen sie morgen gegen Nashville.
Ach, sie können clinchen, wenn sie heute Florida beschlagen in Regulation oder Overtime. Oder wenn sie im Shootout gewinnen und die Lightning gegen die Red Wings verlieren und die Bruins gegen die Stars in irgendeiner Form verlieren.
Genau so war's.
Ja.
Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Tom, aber Trivia, ne, noch. Waren wir noch mal Trivia. Wir sind jetzt eh in der aktuellen Phase, in der wir jede Woche dann über Eishockey sprechen und dann wieder DEL Playoffs nächste Woche, auch wieder dann über dann die, ja, wahrscheinlich die letzten Spiele in der NHL oder schon. Aber so ist denn dann bis 9. April geht die Regular Season. Das ist dann nächstes Wochenende Sonntag. Das heißt, wir sprechen vielleicht, wenn wir kurz vorher sprechen, dann ist vielleicht sogar auch alles klar in der NHL. Egal, machen wir Trivia, oder? Ich glaube, ich habe heute zwei Fragen.
Dann habe ich auch zwei Fragen.
Okay, dann fang du mal an heute.
Du hast mir ja gesagt, dass du Minnesota gegen Nashville kommentierst.
Ja, ich bin noch nicht so weit in der Vorbereitung, dass du mir dann eine fiese Frage stellen kannst.
Ja, pass auf, da musst du die Hockey Buddies von heute nochmal hören in deiner Vorbereitung. Dann hast du nämlich eine coole Trivia, die du vielleicht anbringen kannst.
Okay. Aber ich kann sie jetzt nicht beantworten, ich kann sie nur dann selber nochmal bringen.
Und es war jetzt ein Riesentipp. Nenne einen Goalie, der den Oktober 2016, also den Beginn der NHL-Saison, mit einer Save-Percentage von 95,2% beendet hat und im März aktuell bei 90,2% steht. Für den März.
Devin Dubnyk.
Devin Dubnyk, genau. War natürlich mit Hilfe, ne?
Ja. Aber, also jetzt, soweit bin ich in der Vorbereitung auf das Spiel schon, dass es vielleicht ein Tipp gewesen wäre, dann. Ja, also, was ist denn los mit dem Wild? Kannst du vielleicht noch kurz, wenn du es noch kurz anfügen willst, an deine Trivia-Frage? Gerne. Denn die haben jetzt in den letzten 15-2 gewonnen oder so.
Ja. Also ein Riesenpunkt ist tatsächlich, dass Dubnyk seit Oktober wirklich Monat für Monat schwächer wird. Die Save Percentage geht stetig runter, also ist wirklich jetzt 5% runtergegangen. Goals Against Average ist hochgegangen. Gut, ist auch gewissermaßen eine Teamstatistik. Und das Ding, glaube ich, das große Ding ist tatsächlich PDO, kann man da tatsächlich sagen. Also da zeigt sich PDO, also die Berechnung von Glück, in, wenn man es so aussagen will, also die Summe aus der Schussquote und der Fangquote. Und da sagt man ja, ein Wert so um die 100 ist ungefähr das, was eine Mannschaft über eine Saison erreichen sollte, wenn sie ja auf ihrem Level spielt. Und die Wild standen zwischendurch dort, glaube ich, bei 106, 107 sogar fast und sind jetzt wieder auf 101 runtergefallen. Also da nähert sich die Kurve dann wieder Richtung 100 an. Und ja, das scheint ja schon sehr viel auch mit Dubnyk zu tun zu haben. Aber sie haben auch offensiv, ich glaube, Charlie Coyle war zwischendurch etwas verletzt und ja, konnten dann nicht mehr genau das abrufen, was sie zu Beginn der Saison hatten. Aber sie müssen eigentlich jetzt auch langsam wieder so ein bisschen in die Potte kommen, sagt man ja so. Weil die Playoffs bald beginnen und dann sollten sie eigentlich wieder das abrufen, was sie abgerufen haben, wo wir über sie gesprochen haben, ausgiebig. Weil so, denke ich, können sie dann auch die ein oder andere Playoff-Runde überstehen und vielleicht sogar zum Contender am besten werden. Aber mit der Leistung der letzten Wochen,
Stahl ist jetzt in den letzten Wochen, obwohl sie Wild nicht gewinnen, sehr, sehr gut drauf. Hat jetzt vor dem Spiel gegen die Senators heute Nacht in 3 in Folge getroffen und 8 in den letzten 11 geschossen. 8 Tore in den letzten 11 Spielen. Aber es bringt dann Wild trotzdem nicht so viel, weil sie halt teilweise echt viel zu viele Gegentore kassieren. Also jetzt haben sie ja die letzten Spiele 4-5 Overtime-Niederlagen gegen die Capitals. Da auch ja 3 Gegentore, war dieser Ovechkin-Hattrick. Alle in Überzahl, also Washington 3-4 im Powerplay. Genau, und da ist noch aufgeschrieben, Minnesota ist 3-10-2 in den letzten 15. Und das ist natürlich in der Phase, in der es besser ist, dass den Zehner an erster Stelle zu haben, also da eher mehr Schwung aufzunehmen. 2-3 nach Verlängerung gegen Detroit, 2-4 Vancouver, ja, 1-3 Philadelphia, jetzt auch nicht die Mega-Gegner dann da.
Vor allem, wenn du dir dann anschaust, was Minnesota die letzten Wochen spielt und dann den Vergleich ziehst zu den Teams, die sie wahrscheinlich dann schlagen müssen, Chicago, St. Louis, Anaheim,
genau, die jetzt
und
alle,
ja, von mir aus auch Edmonton.
Die jetzt alle Gas geben. Ja.
Die alle jetzt heiß laufen, genau in der entscheidenden Phase. Also eigentlich der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um jetzt zu schwächeln.
Okay, dann hat es der Kanzok, der Teufelskerl, geschafft, eine Trivia mit einer aktuellen sportlichen Analyse unterfüttert mit Advanced Analytics zu finden.
Stark.
Das kann nur einer. Und der Mann ist, wie ihr vielleicht nicht wisst, im Beer League System in Berlin, also im Hobby Ligen, aktuell der aktive Spieler mit den meisten Gordie Howe Hattricks. Also Tom Kanzok hat die meisten Gordie Howe Hattricks im Hobby Eishockey aktuell in Berlin. Also Berlin ist natürlich groß, aber das wird da auch statistisch erfasst. Also Gordie Howe Hattrick, Tor, Assist und Fight. Also natürlich. Tor, also wenn meistens fehlt das Tor und das Assist zum Gordie Howe Hattrick. Alles andere ist normalerweise gegeben. Also Tom Kanzok da im Hobbybereich in Berlin, der Mann mit den meisten Gordie Howe Hattricks. Tom, wer ist denn der NHL-Spieler aktuell unter den Aktiven mit den meisten Gordie Howe Hattricks?
Soll ich vorher noch einen ganz schlechten Spruch bringen?
Bringen.
Bei also, uns ist der Gordie Howe Hattrick ja die Zigarette, das Bier und ein Korn oder ein Schnaps.
Ist tatsächlich so? Ist so
ja. Nein, gar nicht.
Okay. mein Gordie Howe Hattrick ist beim Wechseln über die Bande fallen und sich erstmal auf den Arsch setzen. Das Bier danach. Und was wäre das dritte?
Schlittschuh schon am Schlittschuh lassen.
Genau. Oder einfach mal die Scheibe im eigenen Drittel verloren.
Oder ein Eigentor. Oder ein Eigentor. Auch immer gern.
Oder, genau, nee, bei mir ist ein Gordie Howe Hattrick über die Bande gefallen beim Wechseln, Schläger deppert an der Latte, aus Ärger über ein Gegentor. und ein guter Aufbaupass. Muss ich irgendwas Positives mit reinnehmen. Okay. Wer ist der aktive Spieler in der NHL mit den meisten Gordie Howe Hattricks?
Bei Jerome McGinley in der letzten Nacht gegen Calgary mal wieder einen Gordie Howe Hattrick gesammelt hat, vermute ich, dass er es ist.
So ist es. Das war auch so Elfter aktuell.
Wahnsinn. Glaubst du, es ist sein letztes Spiel gewesen gegen Calgary? Oder in Calgary?
Boah.
Ich glaube nicht, dass der genug hat, ne? Ich glaube, dass der noch mal ein Jahr dranhängt. Oder zwei.
Wir haben ja, haben wir auch hier über Ginla mal gesprochen? Nee, oder? Das war noch nie, gell? Aber da hatte ich dir noch was Interessantes geschrieben zu Ginla. Also klar, dass der auch mal fightet, ist ja spätestens bekannt, seit er sich mit damals diesen legendären Kampf mit Vinny LeCavalier in den Finals geleistet hat. Und, aber ich hatte dir doch so ein schon lange her, aber ich hab's ja auf Twitter geschrieben. Eine Analyse dazu, wie since turning 35, Ginla has only averaged 4 goals per year of a 2 seconds plus carry.
Das ist die Nummer, ja.
Ja, das finde ich schon interessant. Dass er zwar noch seine Tore macht, aber halt einfach weiß, wo er hinfahren muss und dann halt One-Timer. Katzing. Ja. 4 pro Saison und er macht ja doch noch gut zweistellig. Und die macht er halt dann alle mit One-Timer oder halt kurzem Scheibenkontakt. Unter 2 Sekunden.
Wäre interessant, das im Vergleich zu Spielern zu sehen, die in einem ähnlichen Alter sind.
Ja,
also das wie sieht das bei Jager aus zum Beispiel?
Habe ich jetzt halt leider nicht.
Nee, aber ich meine nur so jetzt als Gedanke dazu.
Ja, stimmt.
Aber ich glaube ehrlich nicht, dass er schon genug hat.
Nee.
Also vermute nicht, dass er bei Los Angeles bleibt. Ich würde es irgendwie cool finden, wenn er zurück nach Calgary geht.
Auch so ein bisschen verzockt, ne?
Ja. Aber das, was LA da versucht hat zu fixen zur Trade-Deadline, das war ja nicht das Problem. Also weder Goaltending und Iginla ist halt nochmal ein großer oder zumindest ein physischer Spieler und davon haben sie mehr als genug. Sie hätten eigentlich eher einen Scorer gebraucht. Und Iginla ist halt alles außer ein natürlicher oder ein pure Scorer, sagt man so in Englisch.
Ja.
Das ist halt leider nicht im Powerplay, ist er wirklich sehr gut. Aber bei 5 gegen 5 ist er halt wirklich, davon haben sie wirklich genug gehabt. Also da kann man sogar vielleicht sagen, dass Dwight King, den sie abgegeben haben zur Trade Deadline, vielleicht genau das bei 5 gegen 5 ist, was Jerome Iginla ist. Aber ich würde es tatsächlich cool finden, wenn Iginla ist ja nach der Saison Free Agent und wenn er vielleicht nochmal sagt, okay, für 1 oder 2 Jahre beende ich meine Karriere wieder in Calgary und Calgary ist ja momentan auch so ein Team, was so nach oben geht.
Ja.
Vielleicht beendet er ja dann seine Karriere, gerade wenn Calgary auf dem Peak ist und dann kriegt er doch noch die Trophäe.
Ich würde es mir gern.
Ich auch.
Ja. Okay, dann legen wir nochmal nach, oder? Wenn du noch eine zweite hast, dann hau die zweite noch raus. Also jetzt ist echt teilweise so ein bisschen aufgelegt. Vor 2 Wochen hatte ich dort, da war noch mal die Sturmgeschichte. Da hatte ich mich auch gerade, Sturm und Dreisattel, hatte ich mich auch gerade irgendwie eingelesen und wusste es auch. Also eigentlich wollen wir uns ein bisschen piesacken ja hier und
ich habe dir kitzeln. Versprochen, heute wird's knüppelhart.
Jetzt kommt
ne?
Die zweite, wird schwer, oder was?
Ja. Yep.
Okay, gut.
Seit 1990 haben 11 Spieler in ihren ersten 75 NHL-Spielen 35 Tore geschossen. Auston Matthews, Alex Ovechkin und Sidney Crosby sind 3. Ich würde mir wünschen, wenn du mir 2 nennen könntest.
Nochmal die Frage.
Seit 1990 konnten 11 Spieler in der NHL 35 Tore in ihren ersten 75 Spielen erzielen. Mhm. Auston Matthews, Alex Ovechkin und Sidney Crosby streiche ich dir, aber 2 darfst du mir nennen. Also von 9. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja.
Okay. Eine Pause, tick-tack. Hör ich nicht. Hör ich
tick-tack. Tick, tack, tick, Tack.
Also Teemu Selänne ist auf jeden Fall mal dabei.
Yep.
Der hat sogar knappe 70 geschossen in seinen ersten 75.
68, ja.
krass. Und den zweiten, den ich nehmen würde, Steven Stamkos?
Nein.
Nein, das gibt's ja nicht. Stamkos ist nicht dabei.
Nein.
Boah, krieg ich noch einen? Krieg ich noch einen Tipp?
Ja, mach, komm.
Seit 90. Paul Bure?
Ja.
Verdammt. 42. Das war schwach von mir jetzt, weil ich hätte eher über einen gehen sollen, bei dem, der halt schon als etwas fertigerer Spieler, so wie Selänne ist natürlich das Paradebeispiel, der erst mit Anfang 20 dann oder 22 oder 23 sogar ist, in die NHL gekommen ist. Ja, aber ist Bure eigentlich, Bure ist der bessere Tipp gewesen. Stamkos, der hat dann gleich gespielt und steht nicht auf der Liste, aber wird halt dann wahrscheinlich irgendwie.
Wird knapp da dran
knapp,
sein, ja.
Knapp dran sein. Warte, dann baue ich jetzt noch einen. Sonst ist die Frage ja nicht mal annähernd beantwortet.
Kannst du mir ja sagen, wie viel Tore Ovechkin in seinen ersten 75 Spielen gemacht hat?
Nee,
48 ist richtig.
Was? Das war jetzt echt getippt. Okay, Stark. Das war jetzt echt getippt. Geraten. Ja, dann bleibe ich aber auf der Linie. Will ich noch Mogilny nehmen?
Nein.
Auch nicht dabei, okay. Ja, aber das ist eine interessante Frage. Da kann ich jetzt ein bisschen, da will ich jetzt ein bisschen raten. Ist denn noch so ein Pure Goalscorer in den 90ern? Was ist mit Jager?
Noch
auch nicht, oder? Jager auch nicht?
Nein, Jager nicht.
Okay, Mitte 90er. Fedorov auch nicht wahrscheinlich, da hat er nie so viele Tore geschossen. Also nicht, zumindest nicht zu Beginn seiner Karriere.
Habe ich nicht verstanden gerade?
Fedorov?
Nein.
Okay.
Aber Russland ist schon mal eine gute Richtung.
Bure hatte ich ja schon. Und andere Russe. Mogilny habe ich auch schon getippt.
Ich habe seinen Nachnamen immer gerne als Gewaltschuss übersetzt.
Als Gewaltschuss? Was? Mhm. Nachname als Gewaltschuss. Kowalczak, ja, okay. Kowalczak, ja, okay. Gut, das steht, genau, wenn jetzt Kowalczak, okay. Was mit Heatley oder so? Auch nicht, oder?
Nee.
Zu wenig.
Zumindest in den ersten 75, ja.
Ja. Ja, sag sie mir alle. Ich habe jetzt genug Tipps gemacht.
Ja.
Hast du die Liste da oder hast du die Liste da?
Ja,
ich habe die Liste da. Es geht um die ersten 75
ersten NHL-Spiele. 75 Spiele seit 1990 mit mindestens 35 Toren. Okay. Das ist aus einem Tweet übrigens von James Myrtle, der ist Autor in Toronto, glaube ich. Ja. At Myrtle, M-I-R-T-L-E. Ja. Donald Odette, zwischen 91 und 93 hat er 37 Tore geschossen. Mhm. Pavel Bure, hast du ja gesagt, 42 Tore. Selänne, 68 Tore. Mikael Rennberg, 35 Tore.
Okay.
Eric Lindros, 54 Tore.
Lindros.
Paul Kariya, 36
Tore. Kariya wollte ich noch sagen. Jetzt zwar schon, als ich mich schon ein paar Mal vertippt habe, aber dann dachte ich, okay. Kariya wollte ich noch sagen.
Dann Kowalczuk, 36. Crosby, 36. Ovechkin, 48. Und jetzt finde ich, das ist eigentlich fast der interessanteste Name, Marek Svatos, 37. Und zwar zwischen 2004 und 2007.
Okay. Ja gut, dann das verfälscht dann so ein bisschen. Aber ja. War gut, ja. Ja, falsch gezockt einfach. Also Selänne war halt eigentlich dann einfach. Den hättest du eigentlich noch wegnehmen müssen. Weil.
Ja, aber ich hatte ja Ovechkin, Crosby schon weggenommen.
Ja. Okay, aber dann hätte ich dann natürlich, was war mein zweiter Tipp dann? Stamkos. Da hätte ich Bure hätte ich oder Bure, ja, Bure hätte ich nehmen müssen. Schwach. Verdammt. Hast du übrigens, habe ich heute gelesen, die meisten Even-Strength-Goals in der NHL aktuell? Sidney Crosby, 29 und?
Austin Matthews.
Austin Matthews, 29. Als ja. Rookie. Das ist schon Wahnsinn. Okay, ich weiß nicht, ob noch jemand zuhört. Wir sind schon wieder ewig lang über eine Stunde drüber, aber also, jetzt mit die Trivia ist so jetzt einfach das, was wir noch durchziehen müssen und was ja, auch richtig Spaß macht. Das sind schon wieder fast 1,5 Stunden. Egal. Wir haben über die Detroit Red Wings gesprochen vorher. Mit ihrem ewig langen Playoff-Run zwischen 90 und eben jetzt dieser Saison 25 Spielzeiten in Folge immer in den Playoffs. In dieser Zeit haben die Red Wings, war jetzt eine mehr geteilte Frage, in dieser Zeit haben die Red Wings wie viele Stanley Cups gewonnen, also in diesem Playoff-Run? Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, date.
Wer vorhin aufgepasst hat, weiß es.
Hast du gesagt?
Hast du eh ich habe es vorhin okay. gesagt gehabt, ja.
Ja, aber dann haben wir jetzt die Hörer praktisch nochmal geprüft. Ja?
Ja, vier.
Vier, genau. 97, 98, übrigens die letzten, die einen Repeat back-to-back geschafft haben, back-to-back, 97, 98, 2002 und 2008. Nenne mir...
Ach, geht noch weiter.
Ja, ja, jetzt kommt erst die Frage eigentlich. Ja, nenne mir... Also fünf Spieler haben alle diese vier Cups gewonnen. Nachdem einer ja eigentlich schon feststeht, nenne mir drei Spieler, die bei all diesen vier Stanley Cups im Team waren. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Also welche fünf Spieler waren bei den Stanley Cups 97, 98, 2002 und 2008 jeweils im Team?
Datschuk?
Falsch.
Pavel Datschuk? Der war später erst im Team, ne?
Datschuk ist 98 gedraftet worden, aber war da, also dann 97 noch nicht, 97, ja, 98 nicht dabei, genau, später, ja.
Auf jeden Fall Lidström.
Letztes Mal auf jeden Fall mal, genau. Ja, das war aber eigentlich dann so ein bisschen die Wildcard.
Ja. Also hat Chris Chelios so lange gespielt? Nee, ne?
Nein.
Aber Brian Rafalski hat, glaube ich, so lange gespielt.
Ja, aber der ist auch nicht dabei.
Ach, was?
Also die anderen sind... ist schwer. Also ist echt eine schwere Frage. Ich hätte sie auch nicht zusammengebracht. Also ich hätte auch dann irgendwie nochmal vielleicht einen Datsyuk getippt oder so, aber...
Nee. Also wenn Datsyuk nicht dabei war, dann war Zetterberg auch nicht dabei?
Nee, Zetterberg ist genau ist 1999 pass auf, ich hab's hier nochmal im Artikel auch. Datsyuk 98 in der sechsten Runde gedraftet, Nummer 171. 2001, 2002 die erste Saison gespielt, also zwei Cups dann gewonnen. Und der Zetterberg Nummer 210 im Draft 1999 dann eine Saison später. Also hat tatsächlich auch nur einen Stanley Cup gewonnen.
Also aber beide in ihrer ersten Saison Stanley Cup-Sieger, ne? Wenn ich das jetzt richtig mit... Oder? Nee, Zetterberg war später.
Ja.
Okay, Lidström war ja die Wildcard, das war... Hašek hat ja auch nicht mehr gespielt dann später. Mhm. Aber der war bei den ersten beiden, glaube ich, dabei.
Hašek hat hinten raus die gewonnen. Der war ja 99 noch bei den Sabres, als die das Finale gegen die gegen Dallas verloren haben.
Stimmt. Boah. Wenn du sagst, dass es schwer, dann wird auch Steve Yzerman, der kam, glaube ich, auch erst später. Fedorov hat nicht so lange gespielt. Aber das ist verrückt, wie viele Spieler man aus dieser Phase jetzt... Also ich komme nicht drauf, aber es ist verrückt, wie viele Spieler man so mit den Red Wings verbindet.
Ja.
Einfach, ich mache ja dieses NHL Daily auch und bin ja dann auch kurz bei meinsportradio.de und bin ja dann auch kurz mal auf diese Dynasty drauf eingegangen in einem kurzen Satz.
Mhm.
Und das ist echt verrückt. was das für eine Strahlkraft einfach hatte, dass dieses Team eine Zeit lang wirklich das Nonplusultra war. So ein bisschen eigentlich auch das, was jetzt die Blackhawks sind, halt nach Europa sind die Red Wings halt geschwappt, weil sie halt so erfolgreich waren. Und dadurch verbindet man halt extrem mit sehr viele Namen mit den Red Wings, weil sie halt einfach so, sie waren so omnipräsent in der NHL. Sie waren halt das Team, was es zu schlagen galt. Mhm. Aber wie gesagt, ich komme da echt nicht drauf.
Also, es sind Nick Lidström.
Ja.
Thomas Holmström.
Oh, ja, stimmt.
Dabei. Der Typ, der sich, was weiß ich, wie viele Cross-Checks vor dem Tor eingefangen hat, aber ja, immer vor dem Tor stand in Überzahl.
Hornhaut auf dem Rücken.
Chris Raper, Kirk Maltby und Darren McCarty. Also die anderen drei sind natürlich, also bei Draper, also Draper wäre ich möglicherweise noch draufgekommen, weil
ja,
er so ein bisschen...
Draper und Holmström waren möglich, ja.
Also Lidström, Holmström, Draper, Maltby und McCarty.
Stark. Gute Frage.
Ja. Also ich habe jetzt gerade, also der Artikel ist auch zu empfehlen, heißt Red Wings Playoff Streak Over, Still Incredible auf NHL.com, also wirklich gefüttert mit, also eben vier Cups, gefüttert mit Informationen. Vier Cups, Game 7 gegen Penguins natürlich verloren 2009, insgesamt sechsmal im Finale in dieser Zeitspanne, Rekorde für Siege in einer Saison 62, 95, 96, Auswärtssiege, Heimsiege in Folge, Auswärtssiege in Folge, auch dann nochmal die beiden Dynastien eigentlich, also die erste mit Lidström, Fedorov und Eisenman, die zweite mit Lidström, Zetterberg und Natsiuk, unter anderem natürlich jeweils, aber Bowman, Scotty Bowman natürlich und dann auch als, also muss auch sagen, Lidström hat 2012 aufgehört und Babcock ist 2015 weg und trotzdem hat es dann nochmal weiter geklappt und jetzt halt nicht mehr. So viel dazu. Tom, vielen Dank. Wie bist du in den nächsten Tagen eishockey-technisch unterwegs? Am Sonntag würde ja Berlin in München spielen. Kommst halt runter.
Ja, leider nicht, weil ich Montag sehr früh raus muss und die Arbeit ruft. Und das ist, ja, ich bin wirklich traurig, weil ich mich wirklich auch drauf gefreut hatte, aber dann hat es mir jetzt, ja gut, jetzt ist ja schon Freitag, also gestern quasi, ja, Schichteinteilung bekommen und mich sehr darüber geärgert. Und da lässt sich leider momentan auch nichts dran ändern. Also welches Spiel leider von zu Hause aus sehen. Aber heute, jetzt am Freitag, gehe ich in die Arena, schaue es da. Könnte ja das letzte Heimspiel der Saison werden. Mhm. Und ansonsten NHL Daily auf meinsportradio.de. Und irgendwas anderes wollte ich auch noch sagen. Ach so, ja, weil du ja gesagt hattest, mit dem Feedback, weil uns ja Le Affant liefen, ja, so angeschrieben hatte wegen der Damen-Eishockey-Nationalmannschaft. Wir haben das gesehen, werden da sicherlich in Zukunft auch irgendwann nochmal drauf eingehen und sind auch immer offen für Feedback und für Anregungen und Themenvorschläge und so. Hätten heute eigentlich auch noch gerne über die deutsche Nationalmannschaft gesprochen, aber es ist jetzt schon tatsächlich recht lang geworden, die ganze Ausgabe.
Ja, genau. Auf Twitter zu finden bist du unter @beatbulette.
Richtig.
Mit Beat wie der Beat, 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 Beat und Bulette mit Doppel-D. Dein Blog heißt schlittschuhtor.de.
Ja.
Du bist der bessere Teil der Hockey Buddies und du hast, wie du gesagt hast, jetzt auch immer täglich einen kurzen NHL-Blog bei meinem Sportradio.
Bist du denn jetzt nochmal zu hören? Jetzt irgendwie am Wochenende?
Ja, also NHL habe ich ja schon gesagt. Zwei Spiele. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann auch bei The Zone in den Playoffs aussieht. Denn es wären ja durchaus mit Oilers jetzt und Dreisettel und McDavid wäre ganz schmackhaft, denke ich mal. Mal schauen, wie viel da übertragen wird. Aber jetzt bin ich halt eben Predators Wild am Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 21 Uhr Sabres gegen Islanders. Das sind meine Einsätze und ansonsten werde ich am Freitagabend natürlich schauen. Parallel wieder, das ist halt, mal schauen, hoffentlich haben wir so ein bisschen, haben die beiden Spiele so ein bisschen unterschiedliches Tempo, dann kann man ja bei Telekom Eishockey immer schön hin und her klicken. Und am Sonntag bin ich im Stadion, da hätte ich mich sehr gefreut, wenn es geklappt hätte, aber halt dann ein andermal treffen wir uns dann wieder. Vielleicht der nächste Saison mal in Berlin oder in München oder wenn dann Nürnberg und Berlin weiterkommen, mal in Nürnberg.
In Nürnberg liegt genau auf der Mitte, ne? Das wäre praktisch.
Mitte?
Wow. Ja, für dich nicht, ne?
Ja, ich fahre gut 2 Stunden nach Nürnberg. Also wirst mir nicht erzählen, dass du in gut 2 Stunden von Berlin nach Nürnberg kommst.
Mit dem Zug vielleicht, ja.
2 Stunden? Okay.
Ich glaube schon, ICE ist schnell.
Ich hätte eher 3 bis 4 gesagt, aber okay.
Ich weiß es nicht.
Ja.
Aber.
Ist ja auch aktuell halt nicht so wahrscheinlich, dass es gegen Berliner ist, das Finale.
Da müssen wir uns in Nürnberg treffen. Das ist dann quasi für mich auf der Mitte, in Anführungszeichen. Und ansonsten treffen wir uns in Wolfsburg. Das ist dann für dich auf der Mitte, in Anführungszeichen.
Das sind schon große Anführungszeichen. Wolfsburg war ich noch nie. Wäre mal eine Geschichte.
Ist schön. Also kann man gut Eishockey gucken.
Das auf jeden Fall. Und um das geht's ja auch.
Ja. Und wenn man sehen möchte oder lesen möchte, was du sonst so, wenn man zum Beispiel wie du Mark Vokes und Jochen Reimer toll findest und was du so kommentierst und so, das am besten dann unter Twitter, auf Twitter unter @fetzi6.
So ist es.
Hat Spaß gemacht. Nächste Woche wieder?
Jo, denke schon. Vor dem Finale halt dann auf jeden Fall. Wenn das Finale feststeht, würde ich sagen, was auch. Spiel 5 ist am Sonntag. Spiel 7 wäre theoretisch am Freitag, oder? Ja.
Ja.
Ja. Sonst haben wir auch die Chance, Spiel 7 vorzudrehen. Brandaktuell. Machen wir so.
Ja.
Er ist Tom Kanzok. Ich bin Christoph Fetzer. Wir sind die Hockey Buddies. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rutschen.
Vorcheck, der Sportpodcast.